Herzlich willkommen zum Podcast 1203 Geschichten aus Brome und Umgebung. Heute geht es um das kurze Leben des Bromer Ofensetzers Hermann Krause Junior, der am 8. September 1918 bei EPI, einem kleinen Dorf zwischen Peronne und Cambrai in Nordfrankreich, durch einen Granatvolltreffer getötet wurde. Wer war Hermann Krause Junior? Was wissen wir über seine Familie, Kindheit und Jugend in Brome? Was hat er im Ersten Weltkrieg als Soldat erlebt? Den Fragen werden wir in dieser Podcast-Folge nachgehen. Hermann Friedrich Wilhelm Krause wurde am 7. Dezember 1897 in Brome als Sohn des Töpfermeisters Hermann Krause, geboren 1868, gestorben 1955, und seiner Frau Marie, geborene Jürgens, geboren 1863, gestorben 1952, geboren. Hermann Krause Senior und Marie, verwitwete Sültmann, geborene Jürgens, haben am 24. Februar 1893 geheiratet. Aus der Ehe gingen 4 Kinder hervor. Emmy, geboren 1893, Mimi, geboren 1895, Amanda, geboren 1896 und Hermann Junior, geboren 1897. Das Haus der Familie Krause befand sich am Junkerende, heute Haus Nummer 3. Hier eröffnete Hermann Krause Senior nach seiner Hochzeit 1893 seinen eigenen Töpfer- und Ofensetzerbetrieb. Nach dem Besuch der Bromer Schule machte Hermann Krause Junior eine Ofensetzerlehre im väterlichen Betrieb und wurde, wie bereits sein Vater, Ofensetzer. Der Plan war es also wie damals üblich, dass er als einziger Sohn einmal den väterlichen Betrieb übernehmen sollte. Dazu sollte es durch seinen frühen Tod im Ersten Weltkrieg nicht kommen. Im Jahr 1907, also im Alter von 9 Jahren, war Hermann Junior Kinderschützenkönig in Brome. Hiervon zeugt eine Fotografie, die ihn mit der Kinderschützenkette um den Hals zeigt. Der Orden zur Erinnerung an sein Jahr als Kinderschützenkönig ist an der Kette heute noch vorhanden. Am 24. Februar 1918 heiratete Emmy Krause, Hermanns älteste Schwester, am Tag der Silberhochzeit ihrer Eltern, Karl Steffens. Hermann Krause Junior konnte aufgrund seines Kriegseinsatzes bei der Hochzeit nicht dabei sein. Bevor gleich näher auf Hermann Krause Junior als Soldat eingegangen wird, zunächst einige Informationen zum hannoverschen Reserve-Jägerbataillon Nummer 10, bei dem er Soldat war. Das hannoversche Jägerbataillon Nummer 10 rückte am 2. August 1914 ins Feld und gemäß Mobilisierungsterminkalender wurde von jedem Bataillon das Reserve-Jägerbataillon Nummer 10 in Goslar aufgestellt. Dieses rückte ebenfalls kurz nach Kriegsbeginn aus und erhielt seine Feuertaufe am 23. August 1914 in der Schlacht bei Namur in Nordfrankreich. Das Reserve-Jägerbataillon 10 hatte beim Verlassen von Goslar am 12. August 1914 eine Kriegsstärke von 1065 Mann, 23 Offiziere, 2 Sanitätsoffiziere, 1 Beamter, 1039 Soldaten und 61 Pferde. Während des Ersten Weltkrieges erlitt das Reserve-Jägerbataillon 10 folgende Verluste: 33 Offiziere, 990 Oberjäger und Jäger. Zu Beginn des Krieges im Jahr 1914 war das Reserve-Jägerbataillon 10 zunächst der 2. Garde-Reservedivision unterstellt, ab Mai 1915 dann dem Deutschen Alpenkorps im Jägerregiment 2. Hierzu gehörten das hannoversche Jägerbataillon Nummer 10, das Reserve-Jägerbataillon Nummer 10 sowie das Reserve-Jägerbataillon Nummer 14. Hermann Krause Junior war am 21. Oktober 1916 in das Rekrutendepot des 1. Jägerersatzbataillons Nummer 10 in Goslar im Alter von 18 Jahren eingetreten. In seinem Soldbuch wurden zahlreiche militärisch wichtige Informationen festgehalten. So wird seine Größe mit 1,74 Meter angegeben und als Haarfarbe blond. Weitere markante Merkmale wurden nicht eingetragen. Gleich zu Beginn seiner Dienstzeit erhielt er Impfungen gegen Pocken, Typhus und Cholera, die bis zu seinem Tode regelmäßig aufgefrischt wurden. Auf einer Seite im Soldbuch wurde sein einziger Heimaturlaub vom 25. Juni bis 14. Juli 1918 festgehalten. Seine Grundausbildung erfolgte in Goslar und Osterode. Am 14. Januar 1917 begann die Verlegung seiner Einheit an die rumänische Front. Rumänien hatte Österreich-Ungarn am 27. August 1916 den Krieg erklärt. Unmittelbar darauf drangen russische Truppen in Ungarn und Siebenbürgen ein. Diese kämpften zusammen mit den Truppen der rumänischen Nordarmee. Am 28. August wurde Generalfeldmarschall von Hundenburg Chef des Generalstabs und Teil der 3. Obersten Heeresleitung zusammen mit Erich von Ludendorff. Unter Führung von Prinz Leopold von Bayern als Oberbefehlshaber wurden zwei neue Armeen in Siebenbürgen aufgestellt. Die nördliche KUK 1. Armee und die südliche 9. Armee unter General von Falkenhayn. Zu dieser 9. Armee gehörte das von der Westfront kommende Alpenkorps mit dem Reservejägerbataillon Nummer 10. Anfang September 1916 erfolgte dann die Verlegung des Reservejägerbataillons Nummer 10 an die rumänische Front. Ende September 1916 kämpfte das Reservejägerbataillon 10 in der Schlacht bei Hermannstadt in Siebenbürgen. Bis Ende November folgten weitere Gebirgskämpfe. Am 24. November 1916 erreichte die Einheit die Walachei und der Gebirgskrieg hatte ein vorübergehendes Ende genommen. Dennoch gingen die Kampfhandlungen weiter. So wirkte die Einheit am 7. Dezember 1916 bei der Eroberung von Ploiești mit. Anfang 1917 wurde die Einheit am Fluss Putna eingesetzt, wo mehrere Monate Stellungskriege gegen die am anderen Ufer befindlichen russischen Einheiten folgten. Vom 9. Januar bis 5. April lag das Bataillon bei Bolotești und Gagești südwestlich des Putna in Stellung und arbeitete am Stellungsausbau. Während dieser Zeit des Stellungskrieges erreichte Hermann Krause Junior die rumänische Front. Am 22. Januar schrieb er eine Karte aus Hermannstadt, heute Brașov, an seine Schwester Emmy. Seine Sicht auf das Soldatenleben hatte sich seit seiner Einberufung im November 1916 bis zum Eintreffen im Kriegsgebiet, also im Januar 1917, anscheinend deutlich geändert. Am 4. Dezember 1916 hat er noch vom Soldatenleben geschwärmt. Er schrieb an seine Schwester: „Das Soldatenleben macht Spaß." Diese Einschätzung hatte sich dann ziemlich schnell ins Gegenteil verkehrt. Kurz nach Erreichen der rumänischen Front schrieb er am 24. Januar 1917: „Hoffentlich ist dieser schreckliche Krieg bald vorbei, dass wir wieder in unsere Heimat einkehren können." Am 4. Februar meldete sich Hermann Krause Junior per Karte aus Buzău, rund 100 Kilometer südlich des eigentlichen Frontabschnitts, und teilte mit, dass es ihm noch recht gut ginge. Informationen über seinen Einsatz im Krieg gibt er kaum preis, was auch an der Feldpostzensur lag. In dem Brief vom 3. März 1917 schreibt er, dass er sich gern das Eiserne Kreuz verdienen möchte. Als Bedingung dafür nennt er mindestens 15 freiwillige Patrouillengänge. Er fragt seine Schwester Emmy nun, was er tun soll. Aus seinem Schreiben geht hervor, dass er durchaus noch eine Karriere im Militär anstrebte. So schrieb er an seine Schwester: „Ich will nächsten mir das Eiserne Kreuz auch verdienen, muss aber mindestens 15 freiwillige Patrouillengänge machen. Ihr müsst es mir nun schreiben, ob ich es tun soll oder nicht. Wenn nicht, dann kann ich auch nichts werden." Ein halbes Jahr später, am 18. November 1917 um 12 Uhr, wurde ihm das Eiserne Kreuz tatsächlich verliehen. Die Gründe hierfür teilt er uns nicht mit. Er schreibt dazu zwischen dem 20. und 24. November 1917 an seine Schwester: „Liebe Emmy, meinen Brief, worin ich euch mitgeteilt habe, dass ich das Eiserne Kreuz bekommen habe, Habt ihr wohl erhalten? Am 18.11. mittags 12 Uhr. Es war eine große Freude für mich. Bin der Jüngste in der Kompanie, der jetzt das Eiserne Kreuz hat. Wollen nun den lieben Gott bitten und zu ihm beten, dass ich es auch im Frieden tragen kann. Eben habe ich keine Gelegenheit, das Kreuz an euch zu schicken. Vielleicht in den nächsten Wochen. Das ist das Einzige, was ich euch allen zu Weihnachten schenken kann. Vom 9. April bis 15. Mai 1917 lag das Reservejägerbataillon 10 in Langendorf in Siebenbürgen zwischen Mühlbach, heute Sebesch, Alvinsch, heute Winsow-de-Jos und Karlsburg in Ruhe. Dies teilte Krause Junior seiner Familie im Brief vom 10. April auch mit. Während dieser Ruhezeit schied das Reservejägerbataillon 10 aus der 9. Armee aus. Am 16. Mai 1917 wurde die Einheit dann in den Elsass verlegt. Mit dem Datum 22. Mai 1917 verfasste Hermann Krause Junior einen Brief an seine Schwester und erwähnt darin seine Verlegung in den Elsass. Wo Papa Soldat gewesen ist, ist es auch eine schöne Gegend, so schreibt er. Tatsächlich war sein Vater, Töpfermeister Hermann Krause, Soldat im Magdeburgischen Jägerbataillon Nummer 4, das während seiner Dienstzeit, die im November 1889 begann, nach Colmar in den Elsass verlegt wurde. Nach kurzem Aufenthalt im Elsass verbrachte Hermann Krause Junior dann eine 10-tägige Ausbildungszeit am Kaiserstuhl in Baden. Am 5. Juni erfolgte der Rückmarsch nach Niederherkheim, wo die Ausbildung fortgeführt wurde. Zu der Zeit wurde ein Minenwerferzug des Bataillons aufgestellt. Am 14. Juni 1917 verfasste Hermann Krause Junior einen eher nachdenklichen Brief an seine Schwester. Hierin drückt er nicht nur seine Angst vor dem neuen Einsatzort aus, vielmehr wünscht er sich auch eine kleine Verwundung, die zu einem Heimatschuss führen könnte, um endlich wieder einmal in Brome zu sein. Er schreibt: Nun, liebe Emmy, kann ich euch mitteilen, dass wir am M-Punkt hier wieder fortkommen. Allen Anschein kommen wir jetzt richtig in die Schlamassel ein. Wir haben fast alle neue Sachen bekommen. Ich habe auch eine ganz neue Hose bekommen. Wenn wir bloß so eine Stelle einkommen, wo man so einen kleinen Heimatschuss bekommt, dann hat man doch nochmal Hoffnung, dass man Brome nochmal wieder zu sehen bekommt. Ab Sonntag, 17. Juni 1917, erfolgte der Einsatz des Reservejägerbataillons 10 westlich Mühlhausen im Elsass, wo dann die Ausstattung des Bataillons mit leichten Maschinengewehren begann. Vom 24. Juni bis 13. Juli war die Einheit im Einsatz bei Niederasbach. An Gefechten wurde nicht teilgenommen, vielmehr wurde unter anderem der Lerchenberg-Stützpunkt ausgebaut. Bis zu ihrem Abtransport nach Rumänien am 2. August 1917 verblieb die Einheit an wechselnden Orten im Elsass. Die Bahnfahrt nach Rumänien dauerte insgesamt 9 Tage und am 12. August 1917 wurde das Bataillon einen Tag nach der Ausladung in Fokshani in der vorderen Linie eingesetzt. Es diente am 13. und 14. August bei den Kämpfen am Shoshitsa-Übergang bei Satu-Nu und der Ortschaft Pankiu als Brigadereserve. Am 15. August wurde ein Sturm auf Munkelu begonnen, in dem auch das Reservejägerbataillon 10 eingesetzt war. Der Sturm musste aufgrund des starken russischen Widerstands und aufgrund von Munitionsmangel auf deutscher Seite jedoch abgebrochen werden. Über die Ereignisse dieses Tages berichtet Hermann Krause Junior seiner Schwester im Brief vom 19. August 1917. Am 15. abends 5 Uhr mussten wir stürmen und hatten sehr viel Verluste dabei. Liebe Emmy, da hat mich der liebe Gott beschützt und aus dem gewaltigen Feuer wieder gesund herausgeführt. Die Hoffnung auf einen baldigen Frieden hat Hermann Krause Junior aufgegeben. Er schreibt: Heute ist nun wieder Sonntag und immer noch kein Friede. Dieses Jahr wird wohl noch nichts werden. Die Einheit wurde dann 3 Tage auf dem Podesol-Rücken verschoben und kam anschließend für 7 Tage in Reserve in Repidea westlich des Flusses Sushitsa. Am 28. August war die Einheit dann an der erfolgreichen Einnahme von Munkelo beteiligt und kämpfte in der Region bis zur Ablösung in der Nacht vom 5. auf den 6. September 1917 weiter. Zu den Kämpfen in der Region Munkelo schreibt Hermann Krause Jr. am 2. Dezember 1917. Wenn ihr uns bloß mal sehen könntet, wie wir hier in unseren Löchern sitzen und ihr so frei gehen könnt. Nach der Ablösung kam das Reservejägerbataillon 10 für wenige Tage Ruhe nach Kotesti, wurde am 13. September 1917 verladen und nach Italien transportiert. Am 20. September 1917 traf das Bataillon in Mattarello südlich von Trient ein. Bis zum eigentlichen Einsatzort wurde es mehrfach verlegt. In der 12. Isonzo-Schlacht vom 24. bis 27. Oktober 1917 eroberte das Alpenkorps die Höhe 1114. Am 27. Oktober überquerte es die Alpen und eroberte am 29. Oktober 1917 die Stadt Udine. Nach dem Durchbruch der italienischen Front drang das Alpenkorps bis zum Tagliamento vor. Der Vormarsch endete am Monte Tomba. Das Reservejägerbataillon 10 wurde in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember 1917 zurückgezogen und lag über Weihnachten und Neujahr in Quartieren in Vivaro, anschließend 4 Wochen in Silvella und Barazzetto. Am 4. Februar 1918 erfolgte der Transport von Görz an die Westfront. Hermann Krause Jr. berichtet in den Briefen an seine Schwester einige Male über seinen Einsatz in Italien. So schreibt er am 8. November 1917: Pakete habe ich eben noch keine bekommen, weil wir auf den Vormarsch sind und wir dann keine bekommen. Über diesen Sieg werdet ihr euch wohl sehr gefreut haben. Wir Jäger waren auch dabei. Die schweren Kämpfe bei Tolmai und Udine haben wir auch mitgemacht. Über eine kurze Ruhephase in Mitte November in Lago bei Vittorio, die in den Erinnerungsblättern des Reservejägerbataillons 10 nicht erwähnt wird, schreibt er: Wir liegen hier in Lago in Ruhe. Ist heute schon der 4. Tag. Lago liegt in der Nähe von Vittorio. Bis in die vordere Linie sind es noch 60 Kilometer. Hören kaum noch schießen. Am 18. November 1917 um 12 Uhr wurde Hermann Krause Jr. das Eiserne Kreuz verliehen als jüngster seiner Kompanie, wie er in seinem Brief vom 20. bis 24. November 1917 schreibt. Zum Kriegsansatz machte er sich so seine Gedanken. Wir liegen etwa an den Fluss die Piave und werden heute Abend weitergehen. Am 24. geht es wieder drauf. Hoffentlich ist Gott dann noch bei mir. Als das Reservejägerbataillon 10 in Ruhe lag und noch nicht bekannt war, wann und wohin die Einheit als nächstes kommen sollte, schrieb Hermann Krause Jr. am 13. Januar 1918 an seine Schwester: Das Wetter ist hier eben schlecht. Regen und Schnee, ein fürchterlicher Dreck. Aber wir sind noch in Ruhe und können uns freuen, dass wir nicht im Schützengraben sind. Wann wir hier fortkommen, weiß ich noch nicht. Jetzt noch nicht. Am 4. Februar 1918 erfolgte dann der Transport von Görz an die Westfront. Am 10. Februar 1918 traf die Einheit von Hermann Krause Jr. am Bahnhof in Haseburg in den Vogesen ein. Für die erste Februarwoche vermerkte er in seinem Taschenkalender für das Jahr 1918: Von Italien nach Haseburg Bahnfahrt. Dort blieb das Reservejägerbataillon 10 für einige Wochen in Ruhe. Am 2. März 1918 fand eine Parade vor Generalfeldmarschall von Hindenburg statt. In der 3. Märzwoche vermerkte Krause Junior Haseburg in seinem Kalender. Am 29. März 1918 marschierte das Bataillon von Haseburg nach Kirei, was Krause Junior in seinem Kalender festhielt. Dort verblieb es dann als Reserve für den dortigen Frontabschnitt. Am 4. April schreibt Hermann Krause Junior an seine Schwester: Nun kann ich auch schreiben, dass wir wieder in Frankreich an der Front sind. Die Stadt heißt Quiray. Am ersten Ostertage war ich mit einem Kameraden im Kino. Hier hinter der Front ist noch allerlei zu kaufen und zu sehen. Nur den Kopf hoch, dann wollen wir die Sache schon schmeißen. Die guten Wochen sind vorüber, nun geht es wieder andersrum. Flieger kommen auch oft und wollen uns Besuch abstatten. Dann heißt es volle Deckung. Öfter ist zum Lachen, aber ernst kann es werden. Am 7. April erfolgte dann ein Marsch zum nächsten Bahnhof. In einer zweitägigen Bahnfahrt wurde das Reservejägerbataillon 10 in die Nähe von Lidl transportiert. Lidl wurde am 11. April mit klingendem Spiel durchschritten, wie es in den Erinnerungsblättern des Reservejägerbataillons 10 heißt. Von dort aus marschierte das Bataillon nach Armentier. Am 13. April wurde es in den Kämpfen um die Höhen von Belleul eingesetzt. In den folgenden Tagen lag es in Le Dulieu in Bereitschaft und marschierte in der Nacht vom 19. auf den 20. April über Armentier nach Saint-André, wo es für 3 Tage in Ruhe lag. Hiervon berichtet Krause Junior in seinem Brief vom 22. April 1918. Heute sind wir in Saint-André in Ruhe. Wie ich gehört habe, sollen wir die kommende Nacht nach vorne. Bestimmt ist es noch nicht. Hier im Westen ist jetzt viel los, immer stürmen und vorgehen, das kostet viele Opfer. Auch haben wir jetzt viel unter die Flieger zu leiden. Gestern hat das Leibinfanterieregiment einen Volltreffer bekommen und waren 16 tot und viele schwer verwundet. Liebe Schwester, das ist kein Krieg mehr, sondern ein Morden und Schlachten. Aber wir wollen hoffen, dass es bald ein Ende hat und der lang ersehnte Frieden kommen möge. Seine Aussichten auf Urlaub schätzte Hermann Krause Junior als sehr gering ein. Er schreibt: Mit Urlaub werden wir wohl noch lange warten müssen. Hier wird erzählt, dass bis zum Juli Urlaubssperre ist. Na, wir können nichts dagegen machen. Am 23. April 1918 wurde das Reservejägerbataillon 10 in das Kemelgebiet in Belgien verlegt, wo das Bataillon bei der Eroberung des Kemelberges mitwirken sollte. Am 25. April 1918 wurde der Kemelberg eingenommen. Auch die 4. Kompanie, in der Hermann Krause Junior Jäger war, war an der Eroberung beteiligt. In den folgenden Tagen hielten die Kämpfe um den Kemelberg unvermindert an. Am 4. Mai wurde ein Stellungswechsel nach Süden vollzogen, bei dem erhebliche Verluste eintraten. Wohl an diesem Tag wurde Hermann Krause Junior durch einen Granatsplitter verletzt. Er wurde am 4. Mai 1918 im Kriegslazarett 680 Abteilung 23 in Edien, Belgien aufgenommen, wie in seinem Soldbuch vermerkt ist. Im Brief vom 6. Mai 1918 schreibt er über die erlittene Verwundung. Freue mich nur, dass der Splitter nicht in die Schläfe gekommen ist. Lange wird es wohl nicht dauern, bis ich wieder bei der Kompanie sein werde. Anscheinend wurde er von einem Granatsplitter getroffen, sodass er leicht verwundet wurde. Die Genesung dauerte weniger als 3 Wochen. Bereits nach 19 Tagen wurde er am 24. Mai 1918 zu seinem Truppenteil entlassen. Später, an einem uns bisher unbekannten Datum, wurde Hermann Junior dann mit dem verwundeten Abzeichen in Schwarz ausgezeichnet. In der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 1918 wurde das Reservejägerbataillon 10 abgelöst und kam dann in Belgien an verschiedenen Orten in Ruhequartiere. Den Kämpfen um den Kemelberg folgte eine 10-wöchige Ruhe- und Ausbildungsphase. In dieser Zeit gab es auch reichlich Beurlaubung in die Heimat, wie es in den Erinnerungsblättern heißt. So konnte auch Hermann Krause Junior nach seiner Entlassung aus dem Lazarett vom 25. Juni bis 14. Juli 1918 auf Heimaturlaub nach Brome fahren. In dieser Zeit war er dann das letzte Mal in Brome und bei seiner Familie. Nach seiner Rückkehr vom Heimaturlaub war das Reservejägerbataillon 10 immer noch in der Ruhe- und Ausbildungsphase. Am 31. August erfolgte eine erneute Verlegung in das Kemelgebiet. Von dort wurde das Bataillon dann am 10. Juli verlegt in die Gegend zwischen Cholnay und Roye an der Somme, wo das Reservejägerbataillon 10 erfolgreich in den nächsten Wochen das linke Somme-Ufer bei Morchin halten konnte. Über diesen Einsatz schreibt Hermann Krause Junior am 25. August 1918. Mein Arm ist so einigermaßen wieder heil. Wir sind immer noch in Stellung. Dachten doch, abgelöst zu werden. Aber wird wohl noch eine Zeit dauern. Na, die Hauptsache gesund bleiben. Wir sind immer noch in der Somme-Gegend. Was genau mit Hermann Krauses Arm geschehen ist, wissen wir nicht. In seinem Soldbuch ist zumindest kein weiterer Lazarentaufenthalt verzeichnet. Am 30. August erfolgte die Ablösung. Doch bereits am 1. September wurde das Bataillon eilig nach Moulins, nördlich vom Perron, transportiert. Die Aufgabe bestand in der Sicherung der Brücke am Canal du Nord. Jedoch musste die Stellung in der Nacht vom 3. auf den 4. September kampflos geräumt werden. Das Bataillon zog sich zunächst nach Norden, nach Nourlou zurück. Doch am 7. September 1918 erfolgte ein weiterer Rückzug und das Reservejägerbataillon 10 wich auf eine Stellung am Westrand von Épi zurück. Am 18. September 1918 erfolgte dann ein Großangriff der Engländer und die deutschen Truppen mussten sich noch weiter in Richtung Norden zurückziehen. Auf deutscher Seite gab es erhebliche Verluste. Auch Hermann Krause Junior. Er wurde am 18. September 1918 durch einen Granatvolltreffer getötet. Sein Kamerad, der Jäger Paul Schulze, war dabei, als Hermann Krause Junior durch einen Granatvolltreffer am 18. September 1918 verstarb. Am 28. September 1918, also 10 Tage später, verfasste er einen Brief über die Umstände des Todes von Hermann Krause Junior an seine Familie in Brome. Schulze selbst wurde am 21. September 1918 bei den Kämpfen um Épi verwundet und befand sich dann eine Woche später im Vereinslazarett Datteln in Westfalen. Von dort schickte er folgenden Brief an Familie Krause. Werte Familie Krause, mache euch hiermit die traurige Meldung, dass euer lieber Sohn Hermann am 18.09. morgens um 7 Uhr den Heldentod für sein Vaterland durch mehrere Granatsplitter gestorben ist. Ich selbst bin mit eurem lieben Sohn Hermann fast 2 Jahre bei einer Kompanie zusammen gewesen. Wir waren beide die besten Freunde, haben beide immer zusammen Posten gestanden und hat einer für den anderen gesorgt. Und ich habe Hermann versprechen müssen, wenn ihm was passiert, seine Eltern Mitteilung zu machen. Ich hätte es euch schon gern eher mitgeteilt, aber es ging alles drunter und drüber. Der Engländer griff dauernd an und man konnte keine Post loswerden. Am 21.09. abends wurde ich durch Granatsplitter in die rechte Schulter verwundet und bin jetzt hier im Lazarett angekommen. Es ging böse her an der Front und haben schwere Tage müssen durchmachen. Werte Familie Krause, es war am 18. September morgens. Ich stand mit eurem Sohn Hermann auf Posten. Um 6 Uhr legte der Engländer starkes Artilleriefeuer auf unsere Stellung und griff mit starken Kräften an. Wir konnten die Stellung nicht mehr halten. Rechts war der Engländer schon in unser Graben drin und wir mussten zurückgehen. Beim Zurückgehen schlug eine Granate dicht bei Hermann und mich ein. Hermann war sofort tot. Ich habe seine Wertsachen abgenommen und haben ihn dann beerdigt. Der Ort heißt, wo er begraben liegt, Épi, zwischen Perron und Cambrai. Wir waren immer zusammen wie 2 Brüder und war mir so schwer zumute, als wenn es mein Bruder gewesen wäre. Werte Familie Krause, habe hier sämtliche Wertsachen von eurem lieben Sohn Hermann. Wollte dieselben an der Schreibstube abgeben, hatte keine Gelegenheit zu, weil ich verwundet wurde und nicht zur Schreibstube zurückgekommen bin. Sämtliche Wertsachen sind 2 Brieftaschen mit sämtlichen Briefsachen und Fotografien. Uhr mit Kette, Fingerring, Messer, Erkennungsmarke, Portemonnaie mit 24,50 Mark, Zigarettendose und Brustbeutel mit Heiligenbrief. Wenn es euch nicht zu viel Umstände macht, hätte ich jetzt gern, damit die Sachen alle richtig in euer Hände kommen, persönlich abholen würdet von hier oder soll ich dieselben als Wertpaket per Post schicken? Schreibt doch bitte darüber Bescheid. Außerdem hat euer Sohn Hermann noch mehrere rückständige Löhnungen von der Kompanie zu bekommen. In Stellung haben wir keine Löhnung bekommen. Dieselbe wird euch der Kompaniefeldwebel schon noch schicken. Nun will ich schließen und tröste euch allen mit Worten. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Er ist in Gottes Hand gestorben und hat sich nicht brauchen quälen. Auf Wiedersehen. Seid gegrüßt von Hermanns guten und treuen Freund, Jäger Paul Schulze. Wer mehr über das Leben von Hermann Krause Junior und die Suche der Familie nach seinem Grab erfahren möchte, der kann ab März 2026 beim Museums- und Heimatverein Brome oder im Museum Burg Brome die gesammelten und mit einem Kommentar versehene Feldpostbriefe als gedrucktes Heft erwerben.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.